Licht dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf. Wissen Sie, wie weit man ein Streichholz in der totalen Dunkelheit sehen kann? Mal ein paar Vorschläge. 3 Meter.
Mindestens 1 Kilometer, ich glaube aber mehr.
Ich denke, 3 oder 4 Kilometer sieht man ein Streichholz in der absoluten Dunkelheit. So ist das, durchfuhr es mich. Alles ist nur Vordergrund. Dahinter ist alles Licht. Unsere ganze sichtbare Welt tut nur so, als wäre sie da. In Wirklichkeit fängt, was wichtig ist, erst dahinter an. Dorther werde ich wohl kommen und dorthin werde ich eines Tages zurückkehren. Ein Zitat von dem Theologen und Schriftsteller Jörg Zink aus seinem Buch Ufergedanken, die er am Meer notiert hat und in einem Buch herausgegeben hat. Was ist real in dieser Welt? Nur das Sichtbare, was uns vor Augen ist? Oder ist realer das, was wir hier immer wieder beschreiben in unseren Kreisen, die unsichtbare Welt? Wir als gelernte DDR-Bürger haben ja den Unterschied eingetrichtert bekommen. Es gibt den Unterschied zwischen Materialismus und Idealismus. Und der Materialismus ist das Entscheidende, was man verändert in der Welt und nicht das, wo man irgendwelchen Ideen nachhängt. Und natürlich war die Religiosität und der christliche Glaube auch gezählt zu dem Idealismus und deshalb war es verpönt. Was zählt, eine Außen- oder eine Innenwahrnehmung? Ich denke, es geht nicht um ein Entweder-Oder. Soweit ich es verstehe, geht es in der Bibel und in ihr mit der Sichtweise Gottes in Jesus Christus darum, dass wir es lernen, das Äußere mit den Augen des Inneren zu sehen und zu erkennen. Allein Gott in Jesus Christus zu erkennen, bildet die Grundlage des christlichen Glaubens. Ich sage immer gerne, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, Gott ist nur ein Begriff. Und da hat er in den verschiedenen Religionen hat er dann verschiedene Begriffe oder verschiedene Namen. Aber Jesus ist das uns zugewandte Gesicht, Sichtbare, des uns unsichtbaren Gottes. Unsere jüngste Tochter habe ich mal zu einer Klassenfahrt gebracht und saß dann mit der Lehrerin abends auf der Bierzeltgarnitur und sie sagte auch, naja, christlichen Glauben und so. Ich sage, wenn ich jetzt zu Ihnen in der Ameisensprache sprechen würde, würden Sie mich da verstehen? Nö. Ich sage, sehen Sie, und so verstehen wir Gott auch nicht. Aber da er in Jesus Christus Mensch geworden ist, spricht er menschlich zu uns. Und deshalb verstehen wir ihn. Ich denke, Jesu Sendung in diese Welt könnten wir auch darunter verstehen, dass wir einen Blick für das Ganze bekommen. Vor einigen Jahren, als ich in Apolda tätig war, waren wir in Weimar. Ein Pastor hat dort immer prominente Persönlichkeiten eingeladen in die Bibliothek und hat dann immer gebeten, dass sie ihre Lieblingsbibelstelle mitbringen und er hat sie dann dazu befragt. Unter anderem war der damalige Chef der Europäischen Raumfahrtbehörde, ich denke, es war Dr. Weber, der war nur 2 Jahre dran, ESA, ne? Diese Raumfahrtbehörde. Der hat natürlich Genesis 1, also 1. Mose 1, den Schöpfungsbericht gelesen und dann hat der Pastor ihn befragt, Sie sind doch nun Experte für den Weltraum und für das Weltall. Gagarin hat gesagt, hat er oben niemanden gesehen. Was sagen Sie denn so? Er sagt, das ist doch ganz einfach. Also nehmen wir mal an, das ist die Erde. Dieser kleine Ball. Darum ist das Weltall. Aber Gott ist über dem All. Gott ist überall. Geht's Ihnen auch so? Da damit kann man doch leben, ne? Das kann man doch jemandem erklären. Gott ist über dem All und wer über dem All ist, der kann auch überall sein. Er kann hier sein. Kann in den schönsten Momenten sein, wenn man einen neuen alten Job bekommt. Oder auch in den traurigsten Momenten, wie wir jetzt eben von Vanya gehört haben. Gott ist überall. Es geht für den heutigen Sonntag, ist ja unter anderem der Michaelstag, als Predigtabschnitt um den Biliam und die Biliam-Geschichte. Beschrieben im 4. Buch Mose, Kapitel 22, und ich lese uns einige Verse daraus. Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen, denn der Weg vor mir führt ins Verderben. Und die Eselin hat mich gesehen und ist dir dreimal ausgewichen. Mir dreimal ausgewichen. Wäre sie mir nicht ausgewichen, wollte ich dich jetzt töten. Die Eselin aber am Leben lassen. Da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, ich habe es ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandst auf dem Weg. Und nun, wenn dir es nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Der Engel des Herrn sprach zu ihm, zieh hin mit den Männern, aber nichts anderes, als was ich dir zu sagen habe, sollst du reden. So zog Biliam mit den Fürsten des Königs Balak. Balak. Sagt Ihnen der Name was? Fußballspieler, Balak? Wer war er? Fast wie Toni Kroos, ne? Mein Liebling. Ein Chemnitzer Fußballspieler, der dann, ich denke, bei Bayer Leverkusen und dann vor allen Dingen in der Nationalmannschaft uns sehr gut geholfen hat, Europameister zu werden, wenn mich nicht alles täuscht. Leider ist der Name nicht so lecker, wenn man ihn übersetzt aus dem Hebräischen, heißt er Zerstörer. Ich glaube, es gibt einige Balaks auf der Welt. Und Biliam, so möchte ich auch nicht heißen. Wisst ihr, was das übersetzt heißt? Der Vielfraß. Hallala, ich meine, Essen ist ja was Schönes, ne? Und Trinken auch. Und hält ja Leib und Seele zusammen, wie das Sprichwort sagt. Aber der Vielfraß. Ich möchte einen ersten, oder sagen wir mal so, aufgrund des Zitats von dem Jörg Zink hat mich die Frage beschäftigt, wie kann ich die Welt im Ganzen sehen, mit der Außen- und mit der Innenansicht? Welche Möglichkeiten gibt es dazu? Und da habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Und der erste Punkt wäre, die Welt in den Griff zu bekommen. Ist das nicht das Ansinnen der Menschheit von Anbeginn der Welt? Die Welt in den Griff bekommen, und zwar ohne Gott. Und wenn es sein muss, sogar gegen Gott. Zu DDR-Zeiten hieß es, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ampel ein. Ne? Da wurde das zum Programm gemacht. Wir brauchen den nicht. Ich weiß nicht, wie viele Scheunen dann abgebrannt sind, weil sie feuchtes Heu oder Stroh eingefangen haben. Aber Balak war so einer. Er sah das Volk der Israeliten quasi vor seiner Haustür sich lagern und merkte, dass sie in sein Land einziehen wollen. Und er merkt, dass dieses besondere Volk nicht einfach mit militärischen Mitteln zu besiegen ist. Das spürt er. Und er ahnt etwas von der unsichtbaren Macht, die hinter diesem Volk steht. Und so muss er auch versuchen, eine höhere Macht anzurufen und sie zu installieren und diese unsichtbare Macht erstmal zu brechen. Dann kann er sie auch äußerlich mit militärischen Mitteln bezwingen. So war sein Plan. Die Gegner, die Feinde Gottes wissen sehr gut um die Macht Gottes Bescheid. In Lukas 4 heißt es, von vielen fuhren auch die Dämonen aus, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Sie wussten das. Die Feinde Gottes wissen ganz genau Bescheid. Deshalb schickt der Balak, der Zerstörer, zu Bileam, dem Vielfraß. Von dem weiß er, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du fluchst, der ist verflucht. Das heißt, das Wort des Bileam, das hat sich herumgesprochen im Nahen Osten oder auch im Fernen Osten. Sein Wort hat eine Wirkmächtigkeit. Das wäre mal ein nächstes Thema, wenn ich mal wiederkommen darf, über das Wort und die Wirkmächtigkeit des Wortes zu sprechen. Das interessiert mich schon lange und bewegt und beschäftigt und fasziniert mich immer wieder neu. Also auch das Wort, das wir sprechen, hat eine Wirkmächtigkeit. Wenn ich sage, du alter Eierkopf, in Berlin war das gang und gäbe, oh, dann habe ich gleich mal in den Spiegel geguckt, sehe ich wirklich so schlimm aus, ja. Ja, es scheint also Menschen mit so einer, ich möchte es mal nennen, sinnlichen Begabung zu geben. Es ist aber die Frage, wofür sie einsetzen, diese Begabung. Zum Guten oder zum Negativen? Nach der biblischen Beschreibung war Bileam ein Wahrsager, den Gott erstmal für sich dienstbar machen musste. Für meine Begriffe ist hier die ganze Bandbreite des Unsichtbaren, des Esoterischen und so weiter angesprochen. Menschen mit einem Gespür für das Geistige, für das Unsichtbare, für das Nichtmaterielle. Aber was machen sie daraus? Wie wenden sie es an? Ich kriege fast jeden Tag so Nachrichten von einer Dame, die das praktiziert. Bäume umarmen, Wasser trinken. Sie verkauft auch Wasser, lebendiges Wasser. Boah! Ich denke, die Leute bezahlen dafür auch ganz gut. Ja? Und sie kann davon leben. Sie hat ein ganzes Gestüt, was sie betreibt. Also sie zieht die Leute in ihren Bann, habe ich den Eindruck. Ja? Kommen Sie zu mir. Ich gebe Ihnen. Ja? Bileam, der Vielfraß, wird auch mit Gut und Geld geködert. Aber bei ihm ist da so eine letzte Unsicherheit. Als Balak diese Boten zu ihm schickt, Fürsten, wie es da so heißt, also nicht so die letzte Truppe, sondern so fast die erste, da bittet er sie doch, eine Nacht da zu sein und bittet sich Bedenkzeit aus. Und er ahnt, dass mehr dahinter steckt, als nur hier irgendwie mal so kurz aufzutreten, ein paar Worte loszulassen und wieder nach Hause zu gehen. Und tatsächlich in dieser Nacht kommt Gott zu ihm mit einer klaren Ansage: Geh nicht mit diesen Fürsten, verfluche nicht das Volk, denn es ist, und ich setze in Klammern, und bleibt gesegnet. Israel ist, und ich denke auch heute, bleibt gesegnet von Gott. Beim zweiten Anlauf, also die gehen dann wieder zurück, und der Balak schickt jetzt wirklich die erste Riege seiner Leute, die hohen Fürsten. Bei diesem zweiten Anlauf geht es nicht mehr um materielle Güter, sondern dass Balak den Bileam ehren will und alles tun will, was er ihm sagt. Das im Klartext könnte man sagen, Balak sagt: Bileam, ich gebe dir die Ehre. Und wenn ich dir die Ehre gegeben habe, dich erhöht habe, also so wie bei der Olympiade auf den ersten Platz gesetzt habe, ne, dann kriegst du auch die 20.000 Euro, die dazugehören. Aber erstmal musst du den ersten Platz erreichen. Die Olympioniken kämpfen ja immer noch um mehr Anerkennung, auch in Form von materiellen Gütern. Also das ist das Erste, die Welt in den Griff bekommen. Und der Mensch bekommt die Welt nicht in den Griff mit weltlichen Mitteln, das merkt er. Er braucht höhere Mächte dazu, nicht materielle, sondern unsichtbare. Und dazu gehören dann auch alle psychischen Spielchen, die man so in der Politik, aber auch in manchen Familien und so weiter ausspielt, um Menschen in Abhängigkeit zu bringen und damit gegen den Willen Gottes zu handeln. Und das Zweite wäre die Souveränität Gottes kennen oder sehen, lernen. Lernen. Du hast auch davon gesprochen in deinen Veränderungen deines Berufslebens, dass du jetzt dich einstellen musst, dass du das sehen lernen musst, wie will Gott mit mir da weitergehen, ja? Ist ja die Frage, wie wird der Bileam, der ein normaler Wahrsager war, für den lebendigen Gott gewonnen? Er zählte ja zu den Goyim, zu den Völkern. Er war kein Israelit, sondern ein Wahrsager eines fremden Volkes. Und ich denke, hier kann man etwas sehen von dem Erwählungswillen Gottes. Gott kann aus Steinen Kindern erwecken und sie sogar zum Schreien bringen, wird im Lukas-Evangelium berichtet. Er kann dumme Esel zum Sprechen bringen und den Seher, Bileam, die Augen verschließen, wie es dann später dann auch geschieht. Gott kann. Ich darf eine kleine Begebenheit aus meinem Leben erzählen. Als meine damalige Frau zu mir in die Einraumwohnung kam, von einem kleinen Dorf bei Lutherstadt-Wittenberg, brachte sie ein kleines goldenes Rähmchen mit. Es war kein Bild drin, sondern ein Satz oder irgendetwas. Und sie bat mich, das an sichtbarer Stelle anzubringen, wo sie immer wieder drauf gucken kann, wo steht die Frau am meisten, jemals damals in der Küche. Und dann habe ich sie über dem Gasherd, ne? Der Gasherd früher zu DDR-Zeiten hatte so eine Klappe, die stand immer auf und darüber habe ich dann versucht, dieses Bild, den Bilderrahmen anzubringen. Und wie das so ist, nicht? Ersten Schlag, der Nagel hält nicht richtig, rutscht mir das Bild und rauscht hinter dem Gasherd. Ich denke, also der Maurer hat immer Respekt vorm Elektriker, der Elektriker hat Respekt vorm Gas. Ich baue doch hier nicht den Gasherd ab, das traue ich mir nicht, da müssen wir wieder einen Experten holen. Nee. Also so wichtig war das auch nicht, lass das Ding, wenn wir mal irgendwann renovieren, dann werden wir schon an das Ding rankommen. Nach 9 Monaten Schwangerschaft ging meine damalige Frau ins Krankenhaus. Die Geburt war kompliziert. Das Kind verstarb nach 22 Stunden und sie nach 3 Wochen. Und dann denke ich, irgendwas war in diesem Goldrahmen. Da stand irgendwas drin, das könnte jetzt von Bedeutung sein nach dem Tod meiner Frau. Und neben dem Gasherd die Spüle. Ich denke, die Spüle kriege ich doch ab, das ist doch kein Problem. Die Spüle abgebaut und konnte dann hinter den Gasherd greifen und hole das kleine Goldrähmchen hervor. Wissen Sie, was da drin stand? 2 Worte. Gott kann. Gott kann. Gott kann uns wunderbare Erlebnisse schenken, beglückende Momente mit Frauen und Kind. Er kann aber auch ganz anders. Er kann. Er ist der Herr. Er ist der Herr auch über unser Leben. Er kann es uns schenken und er kann es uns nehmen. Gott kann. Da staunt man, dass der Bileam sich nochmal eine Bedenkzeit ausbittet, um diesem Gott, der kann, nochmal neu zu lauschen. Und Gott kommt. Gott kommt zu ihm. Das ist das Grundanliegen Gottes. Gott kommt zur Welt. Das ist diese Bewegung, die wir immer wieder nachsprechen oder nachsingen. Gott kommt zu uns, er kommt herab von seinem ewigen Thron. Ganz altes Ding, ne? So aus den 70er oder 80er Jahren. Ja, Gott kommt zu uns und wird uns gleich in Jesus seinem Sohn. Ich gehe in Erfurt zu einem ökumenischen Bibelkreis jeden Dienstag, wenn ich kann und wenn ich mir eintrage in den Kalender. Und da haben wir letzten Dienstag war eine Dame, die war neu dabei und die sprach dann, ja, der christliche Glaube ist ja eine Religion, die ich sage, Entschuldigung, kleinen Moment. Streng genommen ist der christliche Glaube keine Religion. Religio heißt Hingabe, Verpflichtung. Das heißt, der Mensch ist auf der Suche nach Gott. Ob er ihn findet? Unsicher. Das heißt aber, er strengt sich an, um Gott zu finden. Der christliche Glaube spricht immer in umgekehrter Richtung. Gott sucht den Menschen. Hoffentlich findet er uns. Wenn Sie mal aufschlagen, falls Sie heute Nachmittag noch ein bisschen Interesse haben, ne? Was ist der erste Satz, den Gott spricht im Paradies, im Garten Eden? Eine Frage. Adam, wo bist du? Das ist der erste Satz. Adam heißt Mensch, ja, ist allgemein, ist kein rein männlicher Artikel. Mensch, wo bist du? Nicht der Mensch fragt nach Gott, ja, das tut er ja auch, aber man muss hören, man muss wissen, das wäre schon mal, was man weitergeben kann. Ja? Gott interessiert sich für dich, er fragt nach dir, du bist ihm wichtig. Es gibt ja immer so Karten, die man jetzt so liest, ne? Schön, dass du da bist und so. Ne? Weiß nicht, ob man mich wirklich erwartet hat, das weiß ich nicht, aber ja, du bist uns wichtig und sowas. Wird dann in manche Philosophie einer Firma übernommen, ja, weil sie den Mitarbeiter brauchen, weil es so wenige gibt heute. Gott fragt nach den Menschen. Gott fragt und auch dem Biliam stellt er eine Frage, wer sind die Leute, die bei dir sind? Ich verstehe das so, dass er den Biliam zu einer Reflexion animiert. In welcher Situation stehst du im Moment? Was ist deine Lebenssituation? Wo befindest du dich gerade? Und wenn du da alleine nicht mit klarkommst, dann hol dir jemanden. Sprich mit jemand anders, bete mit jemand anders darüber. Was ist das jetzt eigentlich? Wie habe ich diese Situation einzuschätzen? Stürze nicht gleich los und nimm nicht gleich das erstbeste Angebot. Und dann kommt tatsächlich die klare Ansage Gottes, geh nicht mit, verfluche das Volk nicht, denn es ist von mir gesegnet. Das heißt, lerne die Souveränität Gottes kennen, unser zweiter Punkt, und anzuerkennen. Gott kann sich ein Volk nach seinen Kriterien aussuchen. Und diese Kriterien, ja, diese Punkte, die er dafür verwendet, die müssen wir nicht immer verstehen. Das hat mir auch mal sehr geholfen in letzter Zeit. Es wird ja oft die Sinnfrage gestellt, ne? Warum, wozu machen wir das? Was soll das jetzt bedeuten? Welchen Sinn soll ich dahinter sehen? Liebe Leute, Gott ist nicht verpflichtet, uns alles zu erklären. Wir hätten es gern, aber es ist immer die Frage, ob wir damit glücklicher werden, wenn uns alles gesagt wird. Das war das Zweite, die Souveränität Gottes kennen und anzuerkennen. Und das Dritte, und dann auch hoffentlich das Letzte, das verborgene Handeln Gottes in dieser Welt wird offenbar früher oder später. Der Feind Gottes lässt nichts unversucht, uns von dem erkannten Weg Gottes abzubringen. Im Falle Biliam gibt Balak nicht so schnell auf. Er schickt beim zweiten Mal eine Delegation, die nicht mit materiellen Werten lockt, sondern mit Ruhm und Ehre. Mich erinnert das sehr an die Versuchungsgeschichte Jesu. Zuerst die materielle Versuchung, mach aus den Steinen Brot. Dann so eine artistische Versuchung, ich springe hier von der Zinne. Aber das Letzte ist, komm, fall nieder und bete mich an. Ja? Gib mir die Ehre. Und dann mache ich dich auch groß. Es ist oft ein eigenartiges Gemisch von Satans Versuchungen und Gottes Prüfungen. Ich habe mal so ein ganz simples Beispiel gehört. Darf ich mal deine Hand haben? Danke, so ziehe ich dich nach oben. Ja, ja. Gott zieht an einer Hand nach oben, der Teufel immer an beiden Beinen nach unten. Ja? Das hilft mir manchmal, um Situationen richtig einzuschätzen. Zieht mich das jetzt raus und hoch oder macht mich das fix und fertig? Zieht mich das, wenn man zu Ende denkt, letztlich in die Hölle? Jesus wurde in seiner Versuchung durch das Wort, in dem der Geist Gottes wirkt, gehalten. Und genauso bei Biliam. Bei Biliam kam Gott in der Nacht und sprach zu ihm, sind die Männer gekommen, dich zu rufen? So mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Und nun, als Gott ihm erlaubt mitzugehen, beim ersten Mal hat er ihm das ja noch verboten, ne? Jetzt erlaubt er es ihm mitzugehen, kommt es auf dem Weg, den Gott ihm gewiesen hat, zu der dramatischen Prüfung, in der der Seher, ja, der Wahrsager Bileam, fast vor Blindheit gescheitert wäre. Sein großes Geheimnis geistlichen Lebens. Wir fragen nach dem Weg Gottes mit uns im Privaten oder auch als Gemeinschaft. Vielleicht macht euch auch darum Gedanken, wie soll es mit unserer Gemeinschaft weitergehen. Und wenn wir meinen, den Weg gefunden zu haben, setzen die Prüfungen ein in Form von Fragen, Unsicherheiten, Enttäuschungen und so etwas. Und man denkt, sind wir denn völlig auf dem falschen Weg? Haben wir nicht auf Gott gehört? Hat er nicht uns das gezeigt, dass wir so gehen sollen? Damit geht es gar nicht unbedingt um die Frage, ob der Weg richtig oder falsch ist, sondern es wird geprüft, ob unsere als Gemeinschaft die Beziehung zu Gott allein der Beweggrund ist, warum wir diesen Weg eingeschlagen haben. Oder ob sich nicht doch andere Gründe nebenbei eingeschlichen haben. Die Finanzierungslage, die Besucherzahl. Also ich bin davon nicht frei, ne? Wenn ich zu einem Predigtdienst gebeten werde und da sind noch ein paar Plätze frei. Jetzt geht's ja, jetzt bin ich ja nicht mehr verantwortlich, aber früher. Wir waren ja viel zu den Willow-Krieg-Kongressen unterwegs, ja, und Bill Heibels hat dann mal gesagt, predigt so, als wären die da, die jetzt noch nicht da sind. Das fand ich nützlich. Habe ich gleich am nächsten Sonntag probiert. Also in der Formulierung, in der Sprache, in der Thematik und so weiter, habe ich versucht, mich an Menschen zu wenden, die noch gar nicht da. Plötzlich sitzt da hinten wie Markus und der andere Herr ganz hinten an der Wand, ja. Und wenn die Wand noch ein Loch gehabt hätte, dann hätten die sich noch weiter zurückgezogen, ja. Saß ein Ehepaar, haben wir noch nie. Ich sage, wer ist denn das? Keine Ahnung. Völlig fremdes Ehepaar. Ich hatte auch noch nicht richtig Amen gesagt, beziehungsweise Gottesdienst war zu Ende. Sturben die hinten raus, ich auf den Hof und sie wenigstens nochmal abgefangen, ja? Ja, uns hat keiner eingeladen, wir haben das irgendwo gelesen und so weiter. Aber, und dann waren sie auch wieder weg. Also die kamen auch nie wieder. Und trotzdem war das ein Grunderlebnis für mich, dachte ich, boah, Mann, oh Mann. Nicht schlecht. Da öffnete der Herr dem Bileam die Augen. Ich erinnere an die Situation der drei Jünger auf dem Berg der Verklärung. Es war so, ich habe hier 4 O geschrieben, ja, so schön. Wenn man in der himmlischen Gegenwart ist, es wird so schön sein, dass der Petrus ganz trunken war von den Erlebnissen und dessen, was er sehen konnte. Völlig benommen von all dem, wie er den Moment, den schönen Moment festhalten und wieder Hütten bauen. Fällt mir so ein Witz ein. Darf ich hier? Ein älteres Ehepaar stirbt tatsächlich am gleichen Tag. Ja? Und sie kommen beide in den Himmel. Und dann geht die Frau da rum und sagt, Mann, ist das hier schön. Oh, und guck mal hier, guck mal da. Oh, boah, ist das schön hier. Steht er daneben und sagt, ja, hättest du alles viel eher haben können. Aber du mit deinen Pillen, Cremes und Kuren und Yoga. Müsli. Danke für die Ergänzung. Ja? Hättest du alles viel eher haben können. Mann, ist das hier schön. Ja? Aber wie heißt es am Ende dann von dieser Verklärungsgeschichte? Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke, auch so, ne? Wenn Gott sich offenbart, offenbart er sich in der Verhüllung. Und in der Verhüllung offenbart sich Gott. Das ist auch so ein Punkt, wo man nochmal länger drüber nachsinnen könnte. Ja? Und aus der Wolke geschah eine Stimme und sagt, das ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie nichts mehr von der Schönheit des Himmels oder irgendetwas, sondern Jesus allein. Jesus allein. Das ist das Entscheidende. sehen wir Jesus allein? Hören wir Jesus allein? Geht es uns um Jesus allein? Bitte nicht in einer frömmlerischen Art, sondern ja, sehr, ich würde beinahe sagen, naturalistisch. Ich habe mal mit einem Mann zusammengearbeitet, im Vorgarten seines Hauses, und wir hatten nicht so die beste Beziehung miteinander. Auf einmal schreit er mich an, ich soll die Arbeit hier verlassen. Ich sage, nö, wir machen das noch zu Ende. Nein, du gehst! Und das war so am Rande von Erfurt, also dörflicher Charakter, ja, wo jeder dann gleich hinter der Gardine guckt, was machen die da, was ist da los? Ja? Und dann denke ich, naja, ich kann das hier nicht auf die Spitze treiben, ich werde mal gehen. Und dann dachte ich, wirklich die einzige Realität, die hier noch eine Rolle spielt, ist, Jesus, dass du da bist. Und das hat mir den aufrechten Gang gegeben. Ich konnte mein Kreuz durchdrücken und bin aufrecht aus dieser misslichen Situation herausgegangen. Nicht deprimiert, nicht kaputt geschrien oder gemacht von dem Partner, sondern auch hinterher hat sich herausgestellt, dass das, was er mir vorgeworfen hat, eine völlige, also nicht stimmte, ein Missverständnis war zwischen mehreren Personen. Und ich dachte, Herr, nimm mir ein Glück, dass ich da nicht reagiert habe und um mich geschlagen oder wie auch immer. Jesus allein. Die Beziehung zu Jesus wird durch die vielfältigsten Lebenssituationen laufend auf die Probe gestellt. Insofern ist der christliche Glaube kein Standpunkt, den ich einmal annehme und dann stehe ich da und kann nicht mehr anders, ja? Und bewege mich aber auch nicht mehr. Jesus ruft uns in die Nachfolge. Wir müssen aufpassen, dass wir hinterherkommen. Er ist ziemlich schnell unterwegs. Und seine Spur ist nämlich nicht immer so eindeutig. Man muss da ganz gut vernetzt sein mit anderen Christen und schauen, wo es lang geht. Die Welt im Ganzen sehen, war unser Thema. Das heißt, sie mit den von Gott geöffneten Augen sehen, mit dem dahinter und dem davor. Womöglich wird dem einen oder anderen auch ein Blick in die Ferne gegönnt. Der Biliam durfte weit vorausschauen. Der Wahrsager, der Seher aus einem fremden Volk, gibt hier im Alten Testament die Weissagung auf Jesus. Es ist die erste Weissagung auf den Messias. Und so heißt es, er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Biliam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Nicht, oh, ich habe jetzt so viel gelesen, ja, ich sehe durch, ja, ich sehe völlig durch. Ja, ich drehe bald durch, wenn ich so viel lese, es ist fürchterlich. Sondern wer niederkniet. Es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und, jetzt wird das wiederholt, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel kommen. Wir gehen auf Weihnachten zu, ne? Der Stern von Bethlehem. Den sieht er hier, ich weiß nicht, 2500 oder wie viele Jahre vorher. Wahnsinn, Wahnsinn. Das verborgene Handeln Gottes in dieser Welt wird offenbar. Früher oder später. Lasst uns lernen, die Welt im Ganzen zu sehen. Mit den Augen Gottes. Von innen auch das Äußere. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, und dir herzlich Dank sagen. Du bist das Fleisch gewordene, Mensch gewordene Wort Gottes. An dir, an deiner Person, an deinem Leben, an deinem Wort können wir ablesen, wie Gott es mit dieser Welt meint und mit uns persönlich. Und wir möchten dir zutrauen, dass du uns die Augen öffnest, wenn wir dir die Ehre geben. Dass du uns die Erkenntnis schenkst. Erkenntnis heißt in der Bibel auch immer die Liebe. Wenn wir dich erkennen, du hast uns erkannt, wie wir wirklich sind. Das heißt, du hast uns geliebt, wie wir wirklich sind. Lass auch uns dich erkennen und lieben, wie du bist. Da willst du uns Einblick und Durchblick schenken, Herr, so weit, wie es für unser Verständnis und unser Leben notwendig ist. Wir danken dir dafür. Danken dir dafür, dass du uns auch jetzt begegnen willst in deinem Mahl und preisen deinen wunderbaren Namen.